Der Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Ein Podcast an bedeutsamen Orten zu Themen, die bewegen. Persönlich, politisch oder auch mal philosophisch. Moderiert von der Journalistin Gabi Renz.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren, nämlich dem 6. Podcast Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Wir befassen uns heute mit dem politischen Menschen Winfried Kretschmann. Das ist ein weites Feld, das weiß ich eh, aber wir befinden uns an einem Ort, der nun wirklich eine große Aufladung hat, nämlich in der Architektenkammer Baden-Württemberg. Die Sitzungsräume sind nach großen Architekten benannt, nach Hering, Bonatz, Eiermann. An diesem Ort fanden 2011 Sondierungen statt, Koalitionsverhandlungen, es haben Arbeitsgruppen getagt, es war ein Hoch und Runter. In jeder Berichterstattung wurde die Wendeltreppe erwähnt. Also es war viel los, vor allem aber fand auch statt eine Grundsatzrede von Winfried Kretschmann ungefähr 4 Wochen vor der Wahl. Und da fiel zum ersten Mal der Begriff Politik des Gehörtwerdens. Und es wurde in verklausulierter Form, aber dennoch eindeutig, der Machtanspruch formuliert. Erinnern Sie sich, was Sie gesagt haben damals? Guten Tag, Herr Kretschmann, erstmal.
Ja, guten Tag, Frau Renz. Ja, ich erinnere mich. Die Rede habe ich am Vorabend gemacht. Und die Politik des Gehörtwerdens war ja ein Ergebnis des Konflikts zum Stuttgart 21, weil der Konflikt exemplarisch gezeigt hat, um was es geht. Ich habe damals gesagt, jede Lobby hat breite Straßen ins Parlament und die Zivilgesellschaft noch nicht mal einen Trampelpfad. Und das will ich ändern mit der Politik des Gehörtwerdens. Das war ja etwas sperrig, ja. Von der Politik des Hörens hat man schon oft gehört. Aber dieses Gehörtwerden ist ja eine umständliche sprachliche Form und ich habe sie deswegen gewählt, weil beim Hören ist ja immer noch der Politiker das Subjekt, das hört, und der andere ist das Objekt, von dem er hört. Und ich wollte das drehen, dass auch der, den wir hören, selber Subjekt ist, also Akteur, etwa der Zivilgesellschaft, und nicht, dass da Augenhöhe entsteht. Das, glaube ich, das Entscheidende, nicht? Und das hat eigentlich dieser Konflikt um Stuttgart 21 auf verschiedene Weise gezeigt, nicht? Im Entstehen hat diese Augenhöhe gefehlt. Dazu muss man sich nur mal anschauen, auf dem Rathaus in Stuttgart die offizielle Anhörung. Das kann man wirklich nur als Farce bezeichnen, wo die Bürger einfach nur mit Formalargumenten, irgendwelche juristischen Formalargumente abgespeist werden. Dagegen hat der Faktencheck Stuttgart 21, den im Kern ja eigentlich Laien geführt haben, also Zivilgesellschaft, allerdings sehr gut eingearbeitete, große Schlaumeier dabei wie Boris Palmer.
Sie meinen die Schlichtungsrunde mit Heiner Geißler?
Ja. Mhm. Nicht, das war was ganz anderes. Nicht, das ging stundenlang bis zu irgendwelchen Neigungswinkeln von Schienen in Bahnhöfen. Und da haben 1 Million Menschen zugehört. Nicht, und das ist das, worum es geht, wirklich in der Sache sich auseinanderzusetzen und nicht nur reine Verfahrensfragen abzuspulen, wo die Bürgerinnen und Bürger, die die ja oft gar nicht kennen, in der Regel dann den Kürzeren ziehen. Nicht, und mit dem Faktencheck unter Heiner Geißler hat da quasi eine neue Zeit begonnen, nämlich die Zeit der Politik des Gehörtwerdens. Und die ist heute fest verankert, wird heute selbst in Brüssel interessiert man sich dafür, wie wir das machen. Ja, also da hat sich wirklich was geändert in den 10 Jahren. Und so wie sich auch dieser Begriff festgesetzt hat. Der wird heute als stehender Begriff verwendet, allerdings meistens ironisch, ja.
Genau, ich erinnere mich noch sehr gut, wie es gedreht und gewendet wurde. Aha, hören will er nicht, gehört werden. Also es wurde das Reflexive ständig umgenudelt. Aber heute hat sich das etabliert. Da haben sie echt einen Begriff gesetzt. Ich wollte nochmal zurückspringen zu dem Wahlsieg und zu den Sondierungen. Mit welchen Gefühlen sind Sie da rein? Sie haben ja gesagt, ich übernehme die Verantwortung, wenn das Volk das will. Wie war das mit der SPD?
Die Verhandlungen waren nicht einfach, ja. Das war schon bitter für die SPD. Nicht, damit hat sie nun wirklich nicht gerechnet, dass wir vor ihnen liegen. Also die SPD ging schon fest davon aus, dass sie den Ministerpräsidenten stellt. Ja, das hat es ja in der Republik nicht gegeben. Ich war ja der erste designierte grüne Ministerpräsident. Und das hat das schon schwer gemacht. Ja, vor allem, ich meine, sie war ja ein Befürworter von Stuttgart 21. Eigentlich waren die ganz harten Befürworter bei der SPD. Das war schon sehr schwierig. Und mein damaliger Stellvertreter Nils Schmid, der hatte dazu einen Lösungsvorschlag, nämlich einen Volksentscheid darüber zu machen, was die Verfassung vorsieht. Wir hatten ja eine Mehrheit im Kabinett, aber nicht im Parlament. Nicht? Und dadurch konnte man diese Volksabstimmung nach Artikel 60 der Landesverfassung einleiten. Das Ergebnis war überraschend für uns Grüne. Nicht mal in Stuttgart war eine Mehrheit gegen das Projekt, im Lande schon gar nicht. Und das war ein Tag, wenn wir überlegen, mit welcher Leidenschaft wir gegen dieses Projekt gekämpft haben. Dann kam dieser Volksentscheid und ich musste eigentlich am selben Tag das annehmen. Ja, sozusagen wieder besseres eigenes Wissen, das anzunehmen. Das ist mir in der Sache schwer gefallen, aber demokratisch eigentlich erstaunlicherweise nicht. Es war klar, das ist der Vorteil direkt demokratischer Entscheidungen, die sind sehr klar und lösen, haben den Konflikt befriedet, ja, im Großen und Ganzen. Ja, natürlich, sagen wir, die Hardcore-Gegner haben das nicht verstanden. Ich hatte da eine Debatte hinterher mit Leuten, mit denen wir noch vorher den Faktencheck beredet haben. Das war schon sehr schwierig. Und
ich erinnere mich an den Tag der Deutschen Einheit. Da wurden sie angegangen von Bürgern. Das war ja eigentlich ein Festtag in Stuttgart. Ja, Baden-Württemberg konnte den Tag ausrichten. Und da haben sie nochmal draus sich berufen, es zählt die Mehrheit. Also man muss bis 51 zählen können. Und da gab es auch Buhrufe.
Ja, aber das habe ich Gott sei Dank bei dieser Rede des Gehörtwerdens schon damals gesagt. Zum Schluss entscheidet die Mehrheit. Und ich habe Gott sei Dank damals den Satz gesagt, das bedeutet nicht Politik des Gehörtwerdens, dass wir Baden-Württemberg zum größten Debattierclub aller Zeiten machen, sondern es wird entschieden. Und entscheiden tut die Mehrheit, nicht? Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Und ich bin froh, dass ich das, war oft froh, dass ich das gesagt habe, ja. Das trägt immer auch ein bisschen was Verschwiemeltes mit, nicht? Man denkt, na ja, die Politik des Gehörtwerdens, da hast du immer recht.
Es kostet nichts, das zu sagen.
Ja, und als ich dann mal später gesagt habe, die Politik des Gehörtwerdens heißt nicht, dass man immer erhört wird. Kann ich mir auch gut erinnern, das war sozusagen der Kipppunkt für die Opposition, wo sie sich dann eigentlich immer eher lächerlich darüber gemacht hat. Aber jeder, der vernünftigerweise nachdenkt, wird zugeben müssen, dass es auch gar nicht sein kann. Ja, nicht, wenn zwei Bürger vor mir stehen, die ich beide höre, aber die das Gegenteil wollen, kann ja nicht beide erhören. Nicht? Also das ist schon klar, in der Demokratie entscheidet die Mehrheit. Und es war nochmal im Konflikt mit den Stuttgart 21-Gegnern wichtig. Diese Mehrheitsentscheidungen sind keine Wahrheitsentscheidungen. Also in der Politik entscheidet nicht die Wahrheit, sondern die Mehrheit. Das ist ganz wichtig, das zu sehen. Sonst könnte ja eine Minderheit Mehrheitsentscheidungen gar nicht ertragen. Ja, wenn sie damit sozusagen in der Sache ins Unrecht gesetzt würde. Ja, dann hätte ja jede Wahl was Vernichtendes, ja. Wir haben das jetzt in den USA gesehen, wohin das führen kann, wenn man das verwechselt, ja. Dann wird man ein Usurpator, wie der Trump das war. und hetzt zum Schluss seine Anhänger auf das Parlament. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass man das nie verwechseln darf. Und ich bin weitergegangen der Rede, habe gesagt, die Narren von heute können natürlich die Helden von morgen sein, aber auch die Obernarren von morgen. Das weiß man nie so ganz. Deswegen ist Politik ein spannendes Projekt.
Wir sind ja beim politischen Menschen. Also möchte mal auf die Denktradition kommen. Erst neulich wieder schrieb eine Zeitung, die Grüne, also im Zusammenhang mit der Bundesaufstellung allerdings, aber trotzdem die Linie von Baden-Württemberg gezogen, die Grünen akzeptieren die Ambivalenzen des modernen Individuums auf eine fast schon penetrant empathische Weise. Also das ist sehr löblich und positiv gemeint gewesen. Diese Ambivalenz, haben Sie die mit der Muttermilch aufgesogen, diese Überzeugung? Oder woher kommt dieses politische Verständnis?
Durch meine politischen Irrtümer in der 68er-Bewegung. Daher kommt es ganz eindeutig. Ich glaube, erst diese Irrtümer und ihre Erkenntnisse darüber haben, glaube ich, aus mir einen wirklichen Demokraten gemacht. Ja, das war, glaube ich, was ganz Entscheidendes, dass wenn man sich zu sehr in eine Sache begibt, ohne die an der Demokratie zu spiegeln, dann gerät man ja leicht in die Gefahr, ein Fanatiker zu werden. Nicht? Das haben wir ja weltweit jetzt zum Beispiel im Islamismus. Und das war sozusagen sehr lehrreich. Und ich würde sagen, das ist bei mir nicht mehr erschütterbar. Der Glaube ist da, glaube ich, das richtige Wort an die Demokratie als eine Regierungsform, wo ich niemals eine vernünftige Alternative dazu gehört habe. Ja, alle Versuche, die gibt's übrigens immer wieder, die taugen nichts nicht und machen nichts besser. Ja, man sieht, dass der Versuch, ja, in schwierigen Situationen werden ja gerne in solchen Staaten sogenannte Expertenregierungen gemacht, die scheitern in der Regel nicht. Und ich merke das so, wie jetzt gerade in Diskussion mit Fridays for Future oder wie ich merke es auch in der Pandemie, es entscheiden halt zum Schluss die Politiker und nicht die Virologen, so gescheit sie auch sein mögen. Und im Klimawandel ist es auch so. Es ist nicht die Wissenschaft, die sagt, was gemacht wird, sondern die Politik. Die Wissenschaft liefert nur Grundlagen.
Aber da kommen wir auf den Kern, was ist wahr? Also wem bin ich verpflichtet und was? Und der Politiker hat ja die zweite Dimension. Also die Erkenntnis, aber eben auch die Gemeinwohlorientierung.
Ja, und deswegen geht es eben in der Politik nicht um Wahrheit, sondern um Freiheit. Das ist der Raum der Freiheit und in diesem, das ist sozusagen das Ideal der Demokratie, in diesem Raum der Freiheit kann sich die Wahrheit durchsetzen. Ja, das ist überhaupt die einzige Möglichkeit, dass sie das kann, weil man davon ausgehen kann, dass die Bedingungen dafür einfach günstig sind. Nicht, dass in einem System der Freiheit sich auch auf Dauer Wahrheit durchsetzt. Das heißt zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse, nicht, indem deren Freiheit wiederum gesichert ist, nicht. Und sie hat ja die Überzeugungskraft aus dem Verhältnis von Ursache und Wirkung, nicht. Das ernsthaft zweifelt ja jetzt niemand mehr an, dass die Erde keine Scheibe ist, ja.
Anderes wird schon angezweifelt,
ja, kommen jetzt ja so Verschwörungsmythen, grassieren ja wieder. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass sie keinen Erfolg haben werden auf Dauer. Kann mal temporär dazu führen, aber ich meine, auf Dauer ist es undenkbar. Und beim Trump haben wir gesehen, dass er uns nur 4 Jahre geplagt hat. Und wenn man die amerikanische Geschichte verfolgt, was ich nur jedem empfehlen kann, der sich mit Demokratie befasst, da ist es sehr hilfreich, sich mit der amerikanischen Revolution zu befassen, der sieht, dass die amerikanische Demokratie mit diesem System der Checks and Balances es immer wieder geschafft hat, selbst schwere Krisen zu meistern, nicht? Und das haben sie jetzt wieder geschafft. Die Institutionen sind nicht beschädigt worden, ja. Auch trotz des Versuches des Sturms aufs Kapitol ist es nicht gelungen. Und obwohl der Antreiber immer noch Präsident war zu diesem Zeitpunkt, nicht? Das zeigt doch, dass Demokratie Stärke hat und dass die Freiheit auch, wenn sie immer gefährdet ist, was enorm Attraktives in sich birgt.
Aber haben Sie immer noch, wir haben es ja von der Politik des Gehörtwerdens gehabt und von der Ertüchtigung der Zivilgesellschaft oder Ermöglichung auch, haben Sie in den 10 Jahren jetzt nicht manchmal Zweifel am Gestaltungswillen oder besser gesagt an der Gestaltungsfähigkeit durch die Bürger gehabt, wenn ich nur an Pegida, Corona-Demo, jetzt die Impfgegner, also man kommt ja schon manchmal ins Grübeln. Ja,
natürlich, klar, da muss man gar nicht jetzt bis zum Brexit gehen, nicht, sondern manchmal dachte ich mir, was hast du jetzt da dir ausgedacht, nicht, wenn du irgendwie den 17. Besserwisser jetzt dir anhörst, wenn ich denke, die Windkraftgegner haben mich immer verfolgt, nicht, und schon ihre Anmutung, dass sie glaubten, ich hätte mich mit dem Thema eigentlich noch nie befasst. Sie müssten mir jetzt eigentlich die Grundlagen der Windkraft erklären, habe ich schon schwer erstaunt, nicht? Also nicht das, denk mal, was ist jetzt los? Ja, und wenn du das über Jahre lang immer dasselbe hörst, dann denkst du, was hast du da ausgedacht? Aber trotz solcher Anmutungen bin ich da nie von ernsthaften Zweifeln befallen worden. Wo ich mich schon etwas, die Skepsis doch größer geworden ist, ist schon die direkte Demokratie.
Waren Sie da zu euphorisch oder ja, zu optimistisch, sagen wir mal?
Ja, letztlich schon zu optimistisch, nicht? Und man hat jetzt, ich meine, vor 10 Jahren, wo ich das gesagt habe, gab es ja auch schon populistische Bewegungen. In der Rede habe ich zum Beispiel den Berlusconi genannt. Den hat man ja schon vergessen gehabt, nicht? Weil der nicht so schlimm war, ja, wie die, die jetzt rumrennen. Aber das war mir schon klar, Demokratie ist auch immer gefährdet von Demagogen. Das war schon in der athenischen Polis so. Ja, das ist ihre große, verwundbare Seite. Da ist sie schwach, nicht? Da ist sie verletzlich.
Was würden Sie von sich sagen? Wann sind Sie sozialisiert worden in den Bereich Politik hinein? Im Elternhaus oder erst später? Vorhin hatten wir es ja von der Studentenzeit. Was ist gelegt worden bei Ihnen?
Elternhaus eigentlich nicht. Wir waren schon, im Elternhaus insofern, wir waren ein Elternhaus, in dem frei gedacht und gestritten wurde. Also es gab, obwohl wir, sagen wir, eine gut katholische Familie waren, die auch das Kirchenjahr gelebt hat, aber selbst über religiöse Fragen wurde da offen debattiert in der Familie. Also das heißt, es gab eigentlich nichts, was so richtig tabuisiert war. Insofern komme ich aus einem sehr freiheitlichen Haushalt, aber wirklich politisiert worden bin ich eher als Schüler. Es war die 68er-Zeit, das ist da ein bisschen so rein, es hat ein bisschen so reingewirkt, nicht? Abitursrede, die ich gehalten habe, hat zu einer wütenden Reaktion des Schulleiters geführt. Aus heutiger Sicht ein bisschen schwer verständlich, dass der sich da so rüber aufgeregt hat. Das waren so erste Sozialisationsschritte. Schon eine sehr politische Zeit, zum Beispiel Kriegsdienstverweigerung, ja oder nein. Das waren wirklich Dinge, die sind heftig debattiert worden. Es gab dieses Demokratie an der Schule, mehr Mitbestimmung, das war schon ein großes Thema. Und ich glaube, das war sozusagen der Beginn meiner politischen Sozialisation. Man kann sagen, mein politisches Leben begann quasi mit der Abitursrede.
Ja, aber dann haben Sie doch den Drang auf die Bühne gehabt. Also nicht nur sich als politischen Menschen denkend, dialogisch denkend verstehen, sondern auch Sendungsbewusstsein, wenn man so will.
Ja, natürlich dann in der 68er-Zeit in Hohenheim, was natürlich eine sehr ländliche Universität auf dem Campus war. Das hat doch alles in sehr abgefederter Form stattgefunden, die Studentenrevolte. Aber das war natürlich dann der eigentliche Ort meiner politischen Sozialisation. Ich war da Vorsitzender und ja, richtig engagiert. Zum Schluss einfach verirrt in diese linksradikalen Sekten, muss man ja sagen, nicht? Also das heißt, die 68er-Bewegung ist ja zum ausgefranst, ja, in solche neomarxistisch-leninistischen Retrosekten, aber auch leider in Gewalt, nicht, wenn man an die RAF denkt. Aber sagen wir, dieses, ja, das Politische selber ist dort schon gelebt worden. Und dafür darf man, denke ich, dankbar sein. Es hat der Republik einen großen Aufbruch verschafft.
Absolut. Aber Sie selbst haben da ja auch nicht Jahrzehnte zugebracht in diesen Irrungen, sondern sind ja relativ bald wieder abgebogen. Es waren, glaube ich, nur 2 oder 3 Jahre in der maoistischen Gruppierung und dann bei den Grünen eingetreten und dann gleich auch wieder mit dem Anspruch Premium-Opposition, also Konzepte statt nur Kritik üben. Also muss das doch irgendeine, ja, Sie müssen noch eine Überzeugung gehabt haben. Wie stelle ich mich auf als aktiver Politiker?
Ja, erstmal muss man sehen, dass Natur als Politik, also das, was man heute ökologische Politik nennt, das war ja ein neuer Gedanke, den gab es in der Geschichte der Politik nicht.
Schöpfung bewahren, war das nicht? Bitte? In die Richtung Schöpfung bewahren?
Nee. Das Schöpfung bewahren, das halte ich für eine Erfindung ex post. Davon kann keine Rede sein. Die Wirkungsgeschichte der Schöpfung, also einer Schöpfungstheologie oder Politik, geht natürlich auf Franz von Assisi zurück, nicht sein berühmter Sonnengesang, wo er die Tiere, selbst den Wolf, sozusagen als Bruder betrachtet, aber selbst sozusagen zum Wasser, zu den Mineralien, auch zur unbelebten Welt, brüderliches Verhältnis formuliert. Die Wirkungsgeschichte begann erst mit der Ökologiebewegung. Die Schöpfung zu bewahren, hat nicht die Kirche erfunden. Also überhaupt nicht. Das ist im säkularen Gewande entstanden. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, da habe ich einen Vortrag gehalten im Kloster Reute. Die wollten zum 800-jährigen Jubiläum zum heiligen Franziskus einen Blick von außen, das habe ich dann als grüner Abgeordneter oder Fraktionsvorsitzender weitergegeben. Und da habe ich den Theologen Eberhard Jüngel zitiert und habe gesagt, man sollte sich über christliche Gedanken, die im säkularen Gewande entstehen, nicht ärgern, sondern freuen. Also insofern kann man sagen, Natur als Politik war ein enorm starker Gedanke und dass wir den realpolitischen Baden-Württemberg gemünzt haben, das lag am Wolf-Dieter Hasenclever, das war unser erster Vorsitzender, der das einfach so gemacht hat. Und die Tradition haben alle Fraktionsvorsitzenden nach ihm weitergeführt, so dass sich dieser realpolitische Zug, der war von Anfang an da und hat sich durchgetragen, nicht? Und wir sind dafür dann mit einem grünen MP quasi belohnt worden, ja, überraschenderweise nach 30 Jahren nicht in die Regierung, sondern sofort die Regierungsführung. Das war natürlich schon ein Hammer.
Absolut. Es waren ja alle überrascht, dass die paar Prozentpunkte dann eben es ausmachen. Aber nochmal gefragt, da werden ja auch lange Linien und Überzeugungen belohnt. Also das hat schon auch was mit Ihrer Überzeugung, Ihrer persönlichen Überzeugung zu tun. Was bin ich als Politiker? Wofür stehe ich und was mache ich? Ja, Ihr Ansatz, deswegen habe ich das gesagt mit dieser Konzeptualisierung der Opposition, das war ja nicht so üblich damals.
Ja, aber man muss sehen, ein Grund, warum ich mich vom Linksradikalismus verabschiedet habe, war ja auch Hannah Arendt und Jan Hersch. Also man muss das einfach biografisch so sehen, in so einer Sekte gelandet zu sein, das ist schon ein hartes Ding für einen persönlich, nicht? Also wieso landet man da? Und macht sich zum Schluss eigentlich, wie Dahrendorf gesagt hat, lächerlich, ohne dass man das lange Zeit überhaupt bemerkt, wirklich, dass man eigentlich, dass es lächerlich ist.
Was Erweckungsflugblätter vor Fabriktoren und so weiter.
Ja, nicht, also das kann mich noch gut erinnern. Niemand wollte die Kommunistische Volkszeitung, ja. Vor dem großen Betrieb in Esslingen, ja. Ich meine, das könnte man sich ja mal fragen, irgendwas stimmt doch nicht, ja. Also wie kommt man in sowas rein, nicht? Ich meine, das haben wir ja heute wieder. Massiv, dass Leute Verschwörungsthesen hinterherrennen. Wieso passiert sowas? Und da es mir selber passiert ist, einfach in einer politischen Sekte zu landen. Da betone ich jetzt mal auf Sekte. Das kriegt man biografisch verfolgt eigentlich. Ja? Wie kommt sowas?
Und wie kam's?
Ich glaube, das kommt letztlich daher, dass man so Grundwerte, dass man die nicht in einem Gefüge sieht, sondern einfach absolutiert, zum Beispiel Gerechtigkeit ohne Freiheit, ja. Dann hat man schon ein schräges Menschenbild und so weiter und so fort nicht. Und dann verengt sich das und dann wird man einfach leicht ein Fanatiker. Also daran liegt es, dass man irgendeinen Wert verabsolutiert, nicht? Und die alten Griechen nannten das Verblendung. Verblendung heißt ja, du bist blind gegen anderes, ja. Du siehst sozusagen wie in einem Tunnel nur das eine, ja. Also, musst du sehen, was war der Antrieb der 68er Bewegung war ja der Vietnamkrieg und so. Das heißt, die unterdrückten Völker, nicht? Und das kann man nun versuchen, mit brachialer Gewalt sozusagen zum Schluss herzustellen. Muss man ja nur die RAF Pamphlete lesen, da merkt man einfach diese Verblendung und zum Schluss legitimiert es alles, selbst Mord. Ja? Und das ist einfach die Absolutsetzung von irgendeiner Wert, der an für sich gar nicht schlecht ist, ja, wie Gerechtigkeit, ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man zurückkommt, das habe ich von der Hannah Arendt gelernt, dass in der Demokratie Pluralität die Grundlage ist, dass Menschen verschieden sind und verschieden denken. Und wenn man das nicht akzeptiert, dann landet man in einem totalitären System, wenn man das ganz extrem macht, ja. Oder eben in Extremismus und was weiß ich.
Aber dann würden Sie ja sagen, dass quasi Ihre Demokratisierung, Ihre persönliche Demokratisierung ein Ausfluss aus der Verirrung ist.
Ja, ich habe so, es ist eine kurvenreiche politische Biografie, aber das im Rückblick muss ich sagen, war das für mich persönlich gut. Also das sind immer gefährliche Sachen und dagegen muss man verstehen, die Pluralität als die Grundlage von Politik. Dass die Menschen verschieden sind, ist einfach eine Tatsache und dann, wenn man sich näher damit einlässt, merkt man, Gott sei Dank, das ist nämlich der Reichtum der menschlichen Gattung. Ja, und das wir alle verschieden sind und es zwei gleiche Menschen nicht gibt. Und jeder, der vor einem und nach einem kommt, anders ist. Und selbst eineiige Zwillinge sind immerhin durch ihre Umwelt verschieden geprägt, auch wenn sie sich vielleicht am meisten ähneln durch ihre einheitliche Genetik. Aber von dieser Ausnahme abgesehen sind wir ja selbst schon genetisch total verschieden.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der politische Mensch ist Thema der 6. Folge unseres Podcasts Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Es gibt Menschen, die unter diesem Aspekt sicher schneller zu vermessen sind als mein Gesprächspartner. Unser Ausflug zu Stationen seiner politischen Prägung ging noch eine ganze Weile. Wir haben uns deshalb entschieden, das Thema auf 2 Podcast-Folgen aufzuteilen und Teil 2 am kommenden Sonntag zu senden. Dann sprechen wir über Winfried Kretschmanns Verhältnis zur Macht, seine Selbstbeschreibung als Politiker und seine Leidenschaft, dicke Bretter zu bohren. Ich sage für den Moment, danke für Ihre Begleitung, bleiben Sie uns gewogen.